Can fliegt, der BVB verliert. Die Pleite in Mainz ist bereits die sechste Auswärtsniederlage in Folge. Klar, der Platzverweis hat das Spiel maßgeblich beeinflusst, doch die Probleme liegen doch viel tiefer. Wie heißt es so schön? Die Tabelle lügt nicht. Die Zeit der Alibis muss vorbei sein. Ab in eine neue Folge, die Dortmund-Woche.
Hallo zusammen, hier ist die Dortmund-Woche und wir nehmen tatsächlich schon mal an einem in Anführungsstrichen heiligen Sonntag auf. Manni Sedelbauer und ich, das hängt nicht damit zusammen, dass wir einfach nicht genug kriegen und aus den Sonntag mit der Arbeit um die Ohren schlagen wollen. Ich meine, das ist ohnehin, ich sag mal, selbstverschuldetes Schicksal von Sportjournalisten. Aber es hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass nach dieser englischen Woche natürlich wieder eine, ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen, was sagt man jetzt eigentlich, internationale Pause, Länderspielpause? Ihr wisst, was ich meine. Bundesliga pausiert in jedem Fall und es geht zur Nationalmannschaft. Und das bedeutet, dass Manni Sedelbauer schon relativ zeitig wieder auf Reisen gehen muss. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich ihn an diesem Sonntag, hallo erstmal Manni.
Hi Olli, hallo an euch da draußen.
Noch erwische und der Junge ist schon ein bisschen leidgeprüft. Er war, wie ihr euch vorstellen könnt, am Samstag in Mainz und das war nicht besonders erfreulich. Und was das Schlechteste eigentlich daran ist, finde ich, es tut immer sehr, sehr gut für einen Club, wenn man mit einem Erfolgserlebnis in eine Länderspielpause gehen kann. Ja, und es sah ja eigentlich auch danach aus, als ob Borussia Dortmund dies gelingen könnte, nachdem man sich selber ja so ein bisschen, sag mal, aus dieser Krise, wenn es denn eine Krise war, die Niederlage in Madrid nach einer 2-0-Führung, dann das wirklich sehr, sehr schlechte, blamable Auftreten anschließend in der Bundesliga in Augsburg, Pokal aus, dass man sich danach da wieder rausgezogen hatte, so sah es zumindest aus, aufgrund der wirklich sehr, sehr starken Leistung, beste Saisonleistung wahrscheinlich gegen RB Leipzig und dann auch nochmal diesem 1-0 Erfolg gegen Sturm Graz. Viele sprachen da ja von einem Pflichtsieg. Ich glaube schon, so wie die Mannschaft derzeit kräftemäßig beieinander ist, dass es wirklich auch ein Kraftakt war. Naja, und in Mainz gelang es dann nicht mehr, so einen Kraftakt hinzulegen. Und wie heißt das so schön, Manni? Woran hat es gelegen, ne?
Woran hat es gelegen? Das fragt man sich immer, Olli. Übrigens ganz kurz aus Transparenzgründen muss ich natürlich erwähnen, für mich geht es nicht heute direkt zur Nationalmannschaft oder morgen, sondern am Montag. Und wie wir ja letzte Woche schon besprochen haben, bei mir steht Karneval natürlich hier in Köln vor der Tür. Ich weiß, Olli, du bist kein größter Fan davon, aber ich bekomme dann tatsächlich ab heute Abend Besuch. Ja. Und deshalb, weil Olli natürlich so flexibel und gnädig mit mir war, haben wir das einfach kurzerhand auf den Sonntagmittag verschoben. Ist aber gar nicht so schlecht, weil eben diese Eindrücke ja noch alle so ein bisschen frisch sind auch. Das könnte ja ein bisschen in unserem Versuch, dieses Spiel oder vielleicht auch so ein Stück weit die Probleme des BVB zu analysieren, etwas helfen. Olli, du hast es eigentlich angesprochen, die Woche war ja gar nicht so schlecht, ne? Also wenn wir mal zurückgucken, ne? Vor einer Woche hast du gegen Leipzig gewonnen, dann hast du gegen Sturm Graz gewonnen und stehst in der Champions League zumindest nach 4 Spieltagen mit 9 Punkten da. Also wir wollen natürlich auch die positiven Seiten herausheben. Und bevor wir jetzt zu den ganzen negativen Aspekten dieses Mainz-Spiels kommen, Olli, in der Champions League läuft es ja wie am Schnürchen eigentlich. Ich weiß nicht, mittlerweile wird ja auch sehr, sehr viel mit KI, künstlicher Intelligenz und so weiter modelliert, gerechnet und so weiter. Und ich fand das ganz, ganz spannend, was die KI errechnet hat für Borussia Dortmund, nämlich die haben sich nämlich mit diesen Weiterkommenschancen der deutschen Vereine auseinandergesetzt und das war durchaus spannend. So, jetzt finde ich natürlich die Zahlkarten wieder nicht mehr, die ich mir irgendwann mal notiert habe. Auf jeden Fall, so, hier habe ich es wieder, ist der BVB mit einer Wahrscheinlichkeit von 60% unter den Plätzen 1 bis 8. Ich finde das ja immer sehr, sehr witzig. Mhm. Übrigens mit 40%, also mit dem Rest, Platz 9 bis 24 und nur 0,2%, in 0,2% der Fälle tritt es noch ein, dass der BVB komplett ausscheidet. Aber gut, genug mit der Mathematik, Olli.
Sturm Graz. Ich wollte mal sagen, KI... in allen Ehren, aber könnte man den Eindruck nicht auch einfach bekommen, wenn man sich mal die Tabelle anschaut, dass Borussia Dortmund das da gar nicht so schlecht im Moment liegt bei der Champions League? Ne? Ich meine, Entschuldigung, jetzt bist du dran.
Nein, alles gut, alles gut. Nein, mach ruhig. Ich wollte eigentlich nur noch hinzufügen, 16 Punkte in der Champions League reichen in der Regel in dieser neuen Champions League sozusagen, um weiterzukommen. Also, ja. Das hat nämlich diese KI, die sich damit mit den Zahlen auseinandersetzt, berechnet. Das heißt, eigentlich fehlen nur noch 7 Punkte aus 4 Spielen. Darunter hast du ja durchaus machbare Gegner und dann bist du ganz, ganz sicher schon mal dabei in der nächsten Runde. Und das ist ja zunächst einfach mal Grund zur Freude.
Definitiv. Und ich meine, man muss ja auch sagen, wenn wir jetzt mal die zweite Halbzeit in Madrid ausklammern, also die ist ja nun wirklich sehr ausführlich besprochen worden, was da alles schiefgelaufen ist, was möglicherweise auch dazu geführt hat, dass es so gekommen ist, die nicht gerade segensreichen Umstellungen, die Nuri Sahin relativ früh vorgenommen hat. Ich glaube, darüber gibt es auch keine zwei Meinungen. Auch er selbst müsste das mittlerweile so sehen. Davon abgesehen hat Borussia Dortmund in der Champions League wirklich gut abgeliefert, gut performt. Man darf auch nicht so vergessen, ganz dabei, dass dieses 3:0 zum Auftakt beim FC Brügge vom Ergebnis her eigentlich sich besser anhört, als es tatsächlich war.
Absolut.
Da hatte die Mannschaft noch Probleme. Trotzdem hatte man den Eindruck, dass sie die Probleme, die sie da hatte, ist für mich auch ein bisschen zurückzuführen gewesen auf diese vielen taktischen Wechsel, die Nuri Sahin zu Saisonbeginn vorgenommen hatte. Was es der Mannschaft nicht unbedingt erleichtert hat, auch mit den Neuzugängen, sich so richtig zu finden, dass die Automatismen so richtig greifen konnten. Diese Probleme galten ja eigentlich dann schon als überwunden. Und wir stellen fest, dass es international, wie gesagt, Madrid zweite Halbzeit aufgeklammert, gut läuft. Wir stellen auch fest, dass es in der Fußball-Bundesliga zu Hause sehr, sehr gut läuft. Das muss man ja einfach mal sagen. Der BVB ist auf Platz 1 der Heimtabelle. Umso schlechter läuft es auswärts. Das ist sicherlich auch ein Thema, was wir heute versuchen wollen, so ein bisschen zu ergründen. Und natürlich, und das ist wirklich, ich sag mal, psychologisch von den Auswirkungen her das Dumme. Du bist dabei, dich wieder in die Spur zu kämpfen. Starke Leistung Leipzig, Arbeitssieg, Sturm Graz. Und dann in Mainz verabschiedest du dich mit einer 1:3 Niederlage. Manni, und wenn wir jetzt mal auf dieses Mainz-Spiel zu sprechen kommen, das ist ja klar, dass es da eine Szene gab, die Borussia Dortmund massiv zurückgeworfen hat. Das ist der Platzverweis von Emre Can. Ja. Die Frage ist nur, ist das der einzige Grund? Reicht das als Erklärung für diese Niederlage aus?
Ja, das ist eine Frage, die wir uns natürlich gestern auch nach dem Spiel gestellt haben. Uns selbst, also wir Medienvertreter und auch natürlich haben wir die Frage weitergegeben an die Verantwortlichen des BVB, an die Spieler, an Sportdirektor Sebastian Kehl, an Trainer Nuri Sahin und. Eine Sache muss ich noch ergänzen, Olli, du hast vollkommen recht, dass man so ein Stück weit wieder so ein positives Gefühl hatte, zumal ja auch diese Umstellungen mit Emre Can dann verletzungsbedingt in der Innenverteidigung auf einmal wieder gut geklappt hat. Pascal Groß auf der rechten Verteidigerposition als Außenverteidiger, dann Felix Metscher als alleiniger Sechser und so weiter. Das hat alles ganz gut gegriffen. Dann fährst du nach Mainz und ich sag mal so, eigentlich waren wir doch alle, widersprech mir, wenn du anders denkst, Olli, eigentlich überzeugt davon, dass es jetzt wahrscheinlich nicht ganz leicht wird gegen die Mainzer und auch auswärts wieder wahrscheinlich den ein oder anderen Moment geben könnte, wo das Spiel vielleicht auch mal zugunsten der Mainzer kippen könnte. Aber eigentlich hatte ich zumindest das Gefühl nach diesen letzten beiden Spielen, dass die Mannschaft eigentlich wieder so ein bisschen gefestigter ist, dass da ein bisschen mehr Selbstverständnis dabei ist. Das habe ich auch gegen Sturm Graz gesehen, wo du natürlich nicht überzeugend gewonnen hast. Und das Spiel war ja stellenweise schon auch ein bisschen zum Einschläfern. Aber so einen Sieg nimmst du dann natürlich auch mal mit. Ne? Also
natürlich.
Wenn du
natürlich
da dann zu Hause 1-0 gewinnst, dann brauchst du dir da in der aktuellen Situation keine Vorwürfe gefallen lassen. Und dann musst du da nicht immer glänzen und Hokuspokus auf dem Platz liefern. Also ich finde, das ist schon vollkommen dann auch okay, wenn du so einen Sieg mal mitnimmst. Aber dann kommst du eben nach Mainz und man muss sagen, ja, das Spiel fängt einfach denkbar schlecht an. Ne? Du kommst eigentlich ganz gut rein, hattest trotzdem Probleme, irgendwie richtig in Zweikämpfe zu kommen. Dann auch offensiv wenig Aktionen, wenig kreative Ideen. Das ist ja so ein bisschen das Leid der vergangenen Wochen schon. Ja, und dann steigt in der 27. Minute der Kapitän der Dortmunder, Emre Can, so in den Zweikampf. Olli, ganz kurz, gibt es irgendeinen Zweifel an dieser roten Karte? Oder kann man da eigentlich nur froh sein, dass sich da der Mainzer nicht verletzt?
Ja, also natürlich muss man da froh sein, dass er sich nicht verletzt hat in dieser Situation. Der Mainzer Spieler, der, als ich die Szene gesehen habe, habe ich schon gedacht, tatsächlich, oh, hoffentlich ist da jetzt nichts Schlimmes passiert. Was allerdings auch zur Wahrheit gehört und auf Emre Can ist in den vergangenen Wochen viel eingeprasselt, viel Kritik, viel berechtigte Kritik. Er war tatsächlich auch wirklich in einer Formkrise. Zuletzt durch die Versetzung in die Innenverteidigung hatte man das Gefühl, okay, die hat er jetzt überwunden, er sucht sich da wieder Sicherheit.
Ja.
Was man ihm,
wir haben ihn ja auch sehr gelobt. Ne?
Ja, absolut, absolut.
Zu Recht.
Zu Recht, finde ich auch. Nur was man wirklich sagen muss, das ist, er hat, und das sieht man, ist nur ein Randaspekt vielleicht, aber vielleicht auch einer, der nicht ganz so unrichtig ist. Das sieht man nämlich tatsächlich in der Bundesliga leider Gottes relativ selten. Er wusste sofort, dass das, auf Deutsch gesagt, riesengroße Scheiße war. Er hat nicht gemosert, er hat nicht reklamiert. Er ist dann tatsächlich auch sofort zu dem gefaulten Spieler hingegangen und hat nach diesem Tritt gegen Lee, der wirklich auf Knöchelhöhe war, hat sich sofort erkundigt, wie es ihm geht und ist dann direkt vom Platz marschiert. Also das muss man auch mal oder sollte man vielleicht auch mal erwähnen. Natürlich ist das
für ihn.
Ja.
Sprich weiter, Olli.
Natürlich ist das ein riesen Blackout von ihm gewesen. Und ich meine, wenn wir uns die Situation noch mal vor Augen führen, langer Ball auf Johnny Burkhardt, er versucht den Ball Burkhardt abzunehmen, es gelingt ihm ja sogar, dann springt er ihm aber ein bisschen zu weit weg und landet dann bei Lee und ich glaube, es ist wieder mal eine dieser Aktionen gewesen, wo er etwas besonders gut machen will, wo ein Tick übermotiviert dann einfach in die Aktion hereingeht und das war natürlich in dieser Situation fatal und muss allerdings an der Stelle, also ich weiß, wir haben ja auch ein paar Rückmeldungen bekommen, dass ich in dieser Phase, wo relativ viel auf Emre Can einprasselte, dass ich ihn da auch vielleicht das andere Mal, ich will jetzt nicht sagen in Schutz genommen habe, aber dass ich versucht habe, vielleicht auch so Dinge, die ihm misslungen sind, ein bisschen zu relativieren oder dadurch zu erklären, dass ich tatsächlich glaube, er ist ein Spieler, der sich relativ viel selbst aufbürdet, der Verantwortung übernehmen will und dabei eigentlich mehr macht, als er manchmal machen müsste und sich dabei verzettelt. Also, wenn er sich häufig in die Offensive mit einschaltet, er ist jetzt nun wirklich nicht der technisch versierteste, kommt es halt zu Ballverlusten, ist nicht gut, Stichwort Madrid, diesen Konter, den er da verursacht hat, von Vinicius zum Beispiel. Ich habe das immer versucht, ein bisschen damit zu erklären, dass er eigentlich was Gutes will. Nur in der Situation so hinzugehen, ein erfahrener Spieler, also ganz ehrlich, auch wenn er sehr, sehr schuldbewusst anschließend war, das darf ihm einfach nicht passieren. Da musst du ein Gespür dafür haben, was dann geht und was dann nicht mehr geht. Und dann, mein Gott, dann bleibe ich halt weg. Und das ist ja, ich will nicht sagen, nicht zu entschuldigen, aber das ist fast schon unverzeihlich. Also, und ich glaube tatsächlich, dass das dann auch es der Mannschaft sehr, sehr schwierig gemacht hat, in der personellen Situation nach diesen englischen Wochen, nach dem Programm, was sie dann in den Knochen hatte, in Mainz, bei einem Gegner, der jetzt sicherlich nicht zu den Stärksten in der Bundesliga zählt, keine Frage, aber in Mainz, wo immer sehr, sehr viel Intensität im Spiel ist, ein Gegner, der unglaublich laufstark ist, der auch körperlich sehr, sehr robust ist, da dann noch zu gewinnen, also ich muss sagen, ich habe damit nicht gerechnet nach dem Platzverweis. Also ich bin davon ausgegangen, dass der BVB dieses Spiel sehr wahrscheinlich verlieren wird.
Ja, ja. Ja, für ihn ist es natürlich maximal unglücklich. Ich glaube, diese Aktion ist auch ein Stück weit Instinkt von einem Defensivspieler, dass du da dann ja nachhetzt. Und ja, ich glaube, man kann es abstempeln unter nicht clever, darf ihm nicht passieren, übermotiviert. Ja, wenn er da nämlich einfach stehen bleibt und den Gegenspieler stellt, der kann ja gar nichts machen in der Situation. Also es war ja nicht mal eine aussichtsreiche Position.
Eben.
Und mit all seiner Erfahrung darf ihm das nicht passieren. Das weiß er selbst, das wissen alle Beteiligten. Was ich aber ganz spannend fand, Julian Brandt hat mal wieder sehr, sehr offen und ehrlich nach dem Spiel mit uns gesprochen. Das schätzen wir beide ja immer sehr an ihm. Er hat gar keine Zweifel gehabt, dass diese rote Karte berechtigt war und hat darüber hinaus aber noch was ganz Spannendes gesagt. Wir hören mal rein.
Hat jetzt den Spielverlauf nicht besser gemacht, aber, und das möchte ich auch noch mal kurz sagen, Emre hat nicht 3 Gegentore kassiert. Also die 3 Gegentore haben dann die 10 Spieler auf dem Platz kassiert, die dann noch da standen. Also.
Ja, und da hat Julian Brandt in meinen Augen schon einen Punkt. Ne? Also auch wenn du dann in Unterzahl spielst, als Borussia Dortmund in Mainz, dass es da nicht einfacher wird, ist ja völlig klar. Aber trotzdem hatte der BVB auch noch über eine Stunde Zeit, das Spiel besser zu spielen. Klar ist es dann zu 10 schwierig, da brauchen wir gar nicht drüber reden, Olli. Aber ausschlaggebend war die Situation mit Sicherheit, aber es gab schon auch die eine oder andere Situation, gerade bei den Gegentoren, wo sich der BVB, wo sich die Hintermannschaft hätte cleverer verhalten können. Olli, bevor ich dich jetzt gleich nach deiner Einschätzung dazu frage, lass uns mal noch den Cheftrainer hören, wie er so ein bisschen die Situation gesehen hat. Und ich habe ihn dann nämlich auch nachgefragt, ob man jetzt so ein Stück weit wieder bei Null anfängt, weil ja jetzt irgendwie so dieser Aufschwung wieder ein bisschen abgeflacht ist, man einen harten Dämpfer bekommen hat. Und das hat Nuri Sahin dazu gesagt.
Nuri, bittere 1-3 Pleite, ihr habt ganz gut losgelegt, dann die rote Karte. Wie spielentscheidend war die?
Ja, leider sehr spielentscheidend, weil beim Stand von 0-0 60 Minuten lang auf die Art und Weise spielen zu müssen, ist nicht einfach. Dazu kommt natürlich, dass wir sehr viele Spieler haben, die gerade wirklich auf der letzten Rille gehen. Deshalb war es extrem bitter heute.
Emre Can in den letzten Spielen tolle Partien abgeliefert, muss er heute einfach cleverer sein und darf da nie und nimmer so reingehen?
Ja, das weiß er auch. Also, dass er da so nicht hingehen darf, das weiß er. Und jetzt ist doppelt bitter. Jetzt fehlt er sowohl heute in 60 Minuten als auch im nächsten Spiel sehr wahrscheinlich.
Ja. Jetzt hattet ihr ja so einen kleinen Aufschwung. Haben Sie jetzt so das Gefühl, man muss jetzt wieder von Null anfangen?
Nein, also bei aller Kritik auswärts natürlich ist es ungenügend, wie wir uns auswärts mit den Ergebnissen, aber heute das Spiel auf die Art und Weise zu analysieren wie die anderen Spiele, das geht nicht, weil nochmal 60 Minuten lang mit 10 Mann ist wirklich extrem schwer in der Situation, in der wir sind. Was mich ein bisschen ärgert, ist das 2-1. Das müssen wir einfach zu Ende verteidigen oder einfach wegverteidigen. Ansonsten kann ich den Jungs nicht große Vorwürfe machen, weil die sind in der Kabine, die sind alle platt. Ja.
Und Nuri Sahin sieht natürlich diese Aktion, genauso übrigens wie Sebastian Kehl, schon sehr, sehr spielentscheidend. Und es ist offenbar für beide auch gar nicht so richtig greifbar, da jetzt eine passende Analyse abzugeben, weil das Spiel einfach dann nicht mehr vergleichbar ist mit der Situation, wenn du 11 gegen 11 spielst. Trotzdem, und das finde ich auch bei Nuri Sahin sehr, sehr spannend, der ärgert sich nicht nur über die Situation mit Emre Can, wo er weiß, dass es nicht clever war, sondern eben auch dieses schnelle 1-2 dann wieder. Ne? Dann holt Guirassy wahnsinnig clever dann diesen Elfmeter raus, humpelt dann sozusagen noch zum Strafpunkt, verwandelt den dann und dann hattest du ja eigentlich wieder ein ganz gutes Gefühl. Ne? Dann sind alle zum Jubeln gekommen, du hast dich nochmal richtig gepusht und dann ein paar Minuten später kassierst du so den erneuten Rückstand, Olli. Was ist da in deinen Augen falsch gelaufen in der Situation?
Ja, also das sind tatsächlich dann auch Szenen gewesen, wo du das Abwehrverhalten von Borussia Dortmund kritisieren musst. Ich fand übrigens nicht nur beim 1:2 aus BVB-Sicht, sondern auch schon beim Führungstreffer der Mainzer durch Lee, durch dieses Kopfballtor. Da sieht Felix Metscher, der dann zurückgezogen worden ist von Nuri Sahin in die Innenverteidigung, nicht besonders gut aus. Das muss man mal deutlich sagen. Der hatte ja überhaupt keine Gegenwehr quasi, der Lee, als er da aus wenigen Metern nur eingeköpft hat. Und dieses 1:2 war dann, fand ich, auch irgendwie eine Verkettung von mehreren Fehlern, mehreren Nachlässigkeiten. Natürlich auch wieder in der Mitte, da stimmt die Zuordnung nicht. Das kannst du natürlich dann letztendlich auch durch umstellungsbedingte Probleme erklären vielleicht, also Metscher zurückzuziehen in die Innenverteidigung, das ist logischerweise keine Ideallösung. Was mir bei diesem 1:2 echt sauer aufgestoßen ist, ist eigentlich wirklich das Verhalten auch vorher. Da spielen sie sich ja auf der linken Dortmunder Abwehrseite durch. Da wird nicht richtig Druck ausgeübt auf Lee und ich glaube dann, Da Costa war es mit der Flanke, die dann da reingekommen ist. Hängen für mich mehrere Spieler mit drin, unter anderem Julian Riasson, der ja zurückgekehrt ist in die Mannschaft, von dem es ja auch geheißen hat, unter normalen Umständen hätte man ihm vielleicht noch ein Spiel länger Pause gegeben, kam ja auch. Ist ja einer der vielen Verletzten der vergangenen Wochen gewesen, kommt aus einer Verletzung. Entweder ist er wirklich noch nicht bei 100%, also da sah er nicht gut aus. Und auch Schlotterbeck als derjenige aus der Innenverteidigung, der dann für die linke Seite eher zuständig ist, hat mir sein Abwehrverhalten auch nicht gut gefallen. Klar, das ist eine blöde Situation, weil es natürlich gerade kurz vor der Pause in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit passiert. Du bist nochmal zurückgekommen durch dieses Elfmetertor und gehst dann wieder in Rückstand. Also ich glaube, da war dann wirklich klar auch, dass da in diesem Spiel nicht mehr viel gehen wird für Borussia Dortmund.
Ja, Olli, du hast ihn gerade angesprochen. Felix Metscher wurde dann eben zurückgezogen, also nicht mehr auf seiner geliebten Sechserposition, wo er in den letzten 2-3 Spielen so wahnsinnig überzeugt hatte, sondern dann eben in der Innenverteidigung. Ja. Das hat er ja schon, ich glaube, so für 20 Minuten, maximal 15 Minuten gegen Bremen gespielt, als Nico Schlotterbeck die gelb-rote Karte bekommen hatte und jetzt eben erneut, wenn man sich jetzt aber gerade diese ersten beiden Gegentreffer anguckt, du hast sie gerade total passend analysiert, muss man dann einfach sagen, war es vielleicht nicht der schlauste Schachzug, Felix Metscher da hinten einzustellen?
Naja, also ich glaube, dass wenn du Nuri Sahin fragen würdest, wie würdest du dir eine Innenverteidigungsbesetzung beim BVB vorstellen, da würden etliche Namen fallen, bis er denn auf den von Felix Metscher kommt. In der Situation, hast keine richtige Alternative mehr, wenn du jetzt nicht willst, irgendwie einen ganz blutjungen, unerfahrenen Spieler in so eine Partie zu werfen. Ja, was dann natürlich auch weitere, sagen wir mal, müsstest du dann extra nochmal wechseln, wen nimmst du raus, etc. pp. Also ich würde dem Trainer dann
nicht. Also sagst du, bist ja ein Fehlen der Alternativen, ne?
Ja, das definitiv. Also das müssen wir doch einfach mal deutlich sagen. Also es gibt für verschiedene Probleme, die Borussia Dortmund in dieser Saison hat, auch sicherlich ganz verschiedene Ursachen. Nur, ich glaube, dein Einverständnis jetzt mal vorausgesetzt, wir sind ja auch nicht immer einer Meinung, aber in einer Sache, da herrscht doch Konsens. Also nicht nur zwischen uns beiden, sondern ich glaube, ein relativ breiter Konsens. Es war blauäugig, wenn nicht sogar fahrlässig, zu sagen, wir gehen nur mit 3 Innenverteidigern. Da zähle ich jetzt mal Emre Can, der, das haben wir ja nicht vergessen, ist in den vor Mainz in den Spielen ja, als er dann zurückversetzt worden ist, gar nicht so schlecht gemacht, den zähle ich da gar nicht mit. Wir gehen mit 3 Innenverteidigern, mit Anton, mit Süle, mit Schlotterbeck in die Saison und wir gehen auch nur mit 3 Außenverteidigern in die Saison. Das ist ein Fehler, das ist ein großer Fehler gewesen. Ich meine, es gibt die alte Faustregel, du solltest zusehen, dass du jede Position doppelt besetzt hast. Und weil du in der Regel, ich meine, wir reden jetzt ja auch nur von einer Viererkette, wo du mit 2 Innenverteidigern spielst. Ja, wenn du mit einer Dreierkette, also mit 3 Innenverteidigern spielst, dann hast du ja schon alle auf dem Platz. Also da kannst du ja selbst, wenn du in Bestbesetzung spielst, quasi kaum noch was machen. Also das ist ein großer Fehler gewesen, zumal ja auch ein Argument dafür immer gewesen ist, ja, wir wollen ja auch so eine gewisse Nachlässigkeit oder nicht Nachlässigkeit, das ist ein anderes.
Durchlässigkeit. Nachlässig waren sie aber auch.
Ja, genau. Wir wollen ja so eine gewisse Durchlässigkeit auch für junge Spieler gewährleisten. Ja, aber die hast du ja offenbar nicht. Die hast du nicht. Diese Alternativen, diese spezifischen Talente, gerade auf den Positionen Innenverteidigung, Außenverteidigung. Und nochmal, ich kann das nicht verstehen, dass das damals so entschieden worden ist. Das soll jetzt auch keine Schuldzuweisung an die Adresse von Sebastian Kehl sein, Sportdirektor, klar, logischerweise.
Aber irgendwie schon.
Ja, Moment. Logischerweise ist das sein Ressort, trägt er bei der Umsetzung der Kaderplanung die Hauptverantwortung. Aber ich weiß es, durch diverse Gespräche, die ich geführt habe, es herrschte breitester Konsens bei Borussia Dortmund, das so zu machen. Und ich kann es nicht verstehen. Und ich glaube, dass natürlich konnte keiner damit rechnen, dass es so viele Verletzte gibt, wie es derzeit gibt. Aber das ist die Konsequenz daraus. Das ist eine fast schon logische Konsequenz, wenn du natürlich davon ausgehen musst, irgendwann. Vielleicht hat keiner damit gerechnet, dass es so früh passieren wird in der Saison. Aber irgendwann wirst du große Ausfälle und eine große Anzahl von Ausfällen haben. So, und dann stehst du da und musst Flickschustern und musst einen Felix Metscher zurück in die Innenverteidigung ziehen. Also, sorry, das ist ja Wahnsinn.
Ja, das ist wirklich Wahnsinn, da gebe ich dir recht. Ich habe übrigens Nuri Sahin nach dem Spiel dann auch gefragt. Ne? Also wenn jetzt nochmal Sommer wäre, würde er dann das vehementer fordern, dass er noch einen Innenverteidiger braucht. Und dann hatte er aber auch, klar, das ist natürlich dann auch wieder so eine schwierige Situation für ihn. Nagelt er jetzt da jemanden der Verantwortlichen ans Kreuz oder versucht er das ein bisschen zu moderieren? Und er hat dann auch gesagt, naja, aber wenn dir 3 Innenverteidiger wegbrechen, dann auch noch Emre Can, der eben diese Position eigentlich ganz gut gespielt hat, dann hättest du immer noch Rami Benzebaini, der dann gesperrt war, dann hast du einen Yannick Lührs aus der U23, einen Philippe Mané, von dem man ja große Stücke hält und. Also da hatte man dann schon auch Argumente für diese Entscheidung, die da im Sommer getroffen wurde, aber Olli, ich sehe es so wie du, das war ein Fehler. Du willst immer ganz oben mitspielen im Konzert der Ghosts und dann gehst du da mit 3 Innenverteidiger in die Saison, wo du sagst es ja, davon ja ausgehen muss zwangsläufig, dass nicht alle 3 über die komplette Spielzeit fit sind. Das kann ja mal ein Formtief sein. Beispielsweise Niki Süle war jetzt über die letzten Jahre nicht immer über die ganze Saison konstant. Auch ein Nico Schlotterbeck, ein Waldemar Anton. Also da musstest du schon das musstest du kommen sehen, dass das nicht immer gut geht über die ganze Saison. Und auf Felix und Metscher nochmal gemünzt, also ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat er gestern ein Stück weit schon leid getan, weil der hat, wie gesagt, so gute Spiele zuletzt gemacht, dann würde er eben da eingesetzt auf einer Position, die ihm nicht so liegt. Und dann muss man ganz klar sagen, Felix Metscher hat seine Stärken, wenn er den Ball hat, dann auch schon auch mit seiner Physis, aber vor allem auch so in der in seiner Denkweise, in seiner offensiven Denkweise nach vorne und so weiter. Und bei diesen beiden Gegentoren muss man halt ganz klar dann einfach festhalten, Felix Metscher ist kein Innenverteidiger. Auch wenn er sich natürlich hätte besser verhalten müssen.
Das, also das schon. Das finde ich, muss man dann schon. Und das muss man ihm schon ankreiden. Also auch, wenn alles richtig, das ist natürlich nicht seine Position, ist überhaupt keine Frage. Ja. Aber du, im Zweifelsfall bin ich einfach nah am Mann. Also das überfordert mich jetzt auch nicht vom Abstraktionsvermögen her. Da gucke ich, wo mein Gegenspieler steht und dann rücke ich dem halt auf die Pelle. Aber trotzdem, das ist ja jetzt nicht der Kasus Knactus, sondern das Grundproblem ist tatsächlich, dass sie da einfach sehr, sehr dünn besetzt sind und das auch vor dem Hintergrund, dass sie in der vergangenen Spielzeit Probleme hatten, häufiger defensive Stabilität zu finden. Gut, ich meine, ich verstehe das. Du hast dich dann im Sommer für, sagen wir mal, einen Top-Innenverteidiger entschieden. Einen, der logischerweise auch nicht günstig ist, was das Gehalt angeht. Das raubt dir natürlich dann ein bisschen was auch an Bewegungsspielraum, was vielleicht noch eine weitere Alternative für die Innenverteidigung angeht. Das sind alles Argumente, die man da auch mit berücksichtigen muss, die sicherlich dann auch irgendwo dazu geführt haben. Aber auch nochmal ein anderer Aspekt. Du bist viele, viele Jahre, kann man ja mittlerweile schon sagen, unzufrieden mit Niklas Süle gewesen. Du wusstest ja auch nicht hundertprozentig, wie der sich entwickelt und dass der sich da im Sommer auf einmal mit Waschbrettbauch präsentiert hat und tatsächlich ernsthaft gesagt, Hut ab davor, was er da an Gewicht gemacht hat und dass er nochmal angreifen will. Aber das wusstest du ja auch nicht. Also insofern, da ist man tatsächlich einer Fehleinschätzung unterlegen gewesen. Und weil du eben auch gesagt hast, dass du Nuri Sahin gefragt hast, ob er da nicht vielleicht im Nachhinein vehementer hätte drauf dringen müssen, dass da noch hätte was passieren sollen. Der hängt ja auch mit drin. Das ist doch logisch. Ja, total. Ne? Also man bespricht ja die Kaderplanung mit dem Cheftrainer. Und jetzt ist er halt so und jetzt kann man da relativ wenig dran drehen.
Ja, absolut. Lass uns trotzdem mal ganz kurz reinhören, wie Nuri Sahin diese Umstellung mit Felix und Metscher dann erklärt hat und ja, was ihn dazu veranlasst hat, dann auch eigentlich nicht wirklich umzustellen, auch wenn Felix und Metscher da, ich sag's mal vorsichtig ausgedrückt, etwas überfordert war. Hier ist Nuri Sahin.
Wir wollten eigentlich nicht nach der Halbzeit eher was machen, wenn dann, dass es klarer ist, kurz nach der roten Karte haben wir gedacht, dass wir Felix kurz hinten reintun, weil er das auch schon mal gemacht hat. Ich glaube, in Bremen, als wir die rote Karte bekommen haben, wenn ich nicht mich falsch erinnere. Und dann wollten wir eigentlich in der zweiten Halbzeit eher was machen, aber dann kassieren wir das 2-1 und dann wollten wir noch einen offensiven Spieler da haben. Und klar, wenn jetzt Niki oder Waldi dabei wären, hätten wir da vielleicht anders umgestellt, klar.
Ja, also das ist einleuchtend für mich, was er da sagt, Nuri Sahin. Und
ja, auf jeden Fall.
Ich denke, dass das in jedem Fall gemünzt auf die aktuelle Situation von Borussia Dortmund, die personelle Situation so nachvollziehbar ist, dass er das dann so gemacht hat. Ein bisschen tragisch ist es logischerweise für Felix Metscher, weil er natürlich jetzt auch durch dieses, sagen wir mal so, schlechtes Spiel auf ungewohnter Position so ein bisschen möglicherweise aus dem Flow rauskommt. Also er ist ja jemand gewesen, der wirklich sehr, sehr starke Leistungen gezeigt hat gegen Leipzig, gegen Sturm Graz, wo man gesehen hat tatsächlich, welche Fähigkeiten in ihm stecken, wie er diese Sechserposition da als einziger Sechser bekleidet hat und wie er trotzdem es immer noch geschafft hat, gut strukturierte Angriffe zu initiieren. Er ist ja ein Spieler, so das ist so ein bisschen mein Eindruck, der ja auch dieses Selbstvertrauen auch braucht, um gute Spiele machen zu können, um seine Qualitäten abrufen zu können. Und da war er wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg. Und hoffentlich lässt er sich dadurch jetzt nicht runterziehen. Hoffentlich kann er dann wieder an den Leipzig-Graz-Leistungen anknüpfen, wenn es denn dann weitergeht in der Bundesliga und in der Champions League.
Ja, Ja. Absolut, kann man ihm nur wünschen, weil Potenzial hat er ja da.
Definitiv.
Da sind wir uns einig. Olli, jetzt ist es trotzdem so. Jetzt startest du, ich blicke mal nochmal aufs Große und Ganze. Du startest in die Saison, wo du nicht so überzeugend spielst. Erklärst das dann aus Dortmunder Sicht so ein bisschen mit, okay, wir haben einen neuen Trainer, es ist ein Prozess, es dauert alles so ein bisschen Zeit, dann hast du mal wieder so ein, zwei gute Spiele, Heidenheim beispielsweise. Dann geht es aber in meinen Augen, und wie gesagt, das ist jetzt nur so ein bisschen mein Eindruck, den ich dir hier schildere, dann hast du mal wieder Spieler, die nicht ganz überzeugen, dann stellen sich die Verantwortlichen nach dem Spiel hin und sagen, naja, da muss mehr kommen, aber wir sind auf einem guten Weg, gebt dem Zeit und so weiter. Dann war es die Verletzungsthematik, Problematik, die Verletzungsmisere, die ja wirklich... Die wirklich verrückt ist. Dann nimmst du die in den letzten drei Spielen oft so als Erklärung, wenn es mal nicht so läuft und. Dann kommt auch mal ein bisschen Pech dazu, jetzt eben die rote Karte von Emre Can. Und ich stelle jetzt mal die Frage, ist das nicht viel zu leicht oder vielleicht anders gestellt, sind das... Für mich klingt das oftmals auch so ein bisschen nach Ausreden nach dem Spiel, die du dann gerne heranziehst, um die aktuelle Situation zu entschuldigen, zu rechtfertigen. Aber im Großen und Ganzen muss man doch sagen, der BVB ist noch nicht auf dem Leistungsstand, den sie eigentlich gerne hätten.
Ja, also dass sie da noch nicht sind, das ist ja unbestritten und daraus machen sie ja auch keinen Hehl. Die Frage ist ja immer, was sagst du in welcher Situation? Und ich glaube, das ist die entscheidendere Frage als jetzt die einzelnen Aussagen, die von BVB-Verantwortlichen in verschiedenen Situationen dieser Saison gekommen sind, auf den Wahrheitsgehalt abzugleichen. Es ist doch klar, dass wenn du beispielsweise beim VfB Stuttgart da richtig, sagen wir mal, weggeschrotet wirst.
Übrigens mit voller Kapelle.
Mit voller Kapelle.
Ohne Verletzten.
Exakt. In einer Top-Besetzung von seitens des BVB aus, wo du völlig chancenlos warst, dass dann da deutliche Worte fallen müssen. Genauso wie beispielsweise, wenn du in Augsburg eine fast schon lethargische Vorstellung da an den Tag legst. Das ist völlig klar. Ich glaube auch, dass es ratsam ist, mit einer Mannschaft, die jetzt, dann nehmen wir mal ein anderes Beispiel, die in Madrid 2-0 geführt hat und am Ende 2-5 dort verloren hat. Das ist ein Trauma für eine Truppe, weil du wirst durch so ein Wechselbad der Gefühle da geschleudert und am Ende wirst du fast vorgeführt oder bist ja teilweise auch vorgeführt worden von Real Madrid. Ich glaube, dass das dann eher eine Situation ist, wo du so eine Mannschaft logischerweise auch so ein bisschen in Schutz nehmen muss, zumal es nicht ihre Schuld alleine gewesen ist. Da hing ja der Trainer auch mit drin. Nur ich glaube, und da gebe ich dir recht, dass es sehr, sehr schwierig ist, wenn du immer wieder, sagen wir mal, Erklärungen bemühst, die in Teilen sogar auch zutreffend sind, was die Personalsituation derzeit angeht, das aber immer wieder betonst, weil dadurch schon auch, das denke ich auch, die Gefahr besteht, dass du Spielern vielleicht auch Alibis gibst. Also nach dem Motto, ja gut, da konnten wir ja eh nichts machen, weil wir sind ja quasi auf der letzten Rille unterwegs und dass man dann vielleicht von Spielerseite aus etwas zu schnell zur Tagesordnung übergibt. Da bin ich bei dir. Ja. Das sollte man vielleicht nicht tun. Ich glaube, diese Erklärungsmuster, die es in dieser Saison gibt, die kommen auch deshalb, weil man mit Nuri Sahin einen neuen und ja trotz allem relativ unerfahrenen Trainer hat. Das heißt, ich glaube schon, dass so ein Sebastian Kehl, wenn er sich dann vor die Kamera stellt, oder auch ein Lars Ricken, der sich dann ja auch in den vergangenen zwei Wochen ein paar Mal geäußert hatte, dass die auch immer so ein bisschen im Kopf haben, lass uns aufpassen, dass wir jetzt nicht sagen, was eventuell den Trainer, der ja auch schon in der Diskussion war, dadurch schwächen. Also das ist wahrscheinlich die Schwierigkeit, vor denen die BVB-Verantwortlichen dann mal stehen. Aber ich glaube, dass du schon sehr recht hast, dass du sagst, die Mannschaft müsste tatsächlich auch mehr in die Pflicht genommen werden. Andererseits, dieses Argument, dass, sagen wir mal, der Tank jetzt nicht unbedingt voll ist. Wenn du in der personellen Situation durch englische Wochen gehen musst und dann nochmal in Mainz antreten musst und dann schnell in Unterzahl bist, das kannst du ja auch nicht leugnen. Das ist ja jetzt auch keine reine Schönrednerei.
Ja, aber dann hast du ja genau wieder den Punkt zu sagen, wieso ist das so? Also vielleicht mal die Frage stellen, wieso gibt es eigentlich so viele Verletzte mit 8 Muskelverletzungen?
Interessante Frage.
Auch wenn alle sagen, die Verletzungen sind alle ganz unterschiedlich. Ja. Was ist da los? Gibt es da keine ordentliche Belastungssteuerung? Also wie gesagt, ich denke jetzt nur mal laut. Wieso hast du dann keine Spieler, die ansatzweise, was heißt konkurrenzfähig sind, aber einfach einen adäquaten Ersatz darstellen und. Also ich finde, du cutst dann immer sehr an der Oberfläche und sagst so, ja gut, das ist jetzt einfach, hat nicht funktioniert, weil, aber du stellst dir gar nicht die Frage, okay, wieso eigentlich nicht? Also klar musst du da die Mannschaft mehr in die Pflicht nehmen oder dann in meinen Augen natürlich auch ja den ganzen Verein, jeden Mitarbeiter, jeder, der dort gerade in diesem Prozess, sie haben ja immer gesprochen, dass das alles ein Prozess ist mit Nuri Sahin, trust the process, hat Nuri Sahin immer wieder gefordert. Jeder, der da dabei ist, die sitzen alle zusammen in einem Boot und ich glaube, du kannst da nur rauskommen, wenn da sich jeder hinterfragt und nicht immer vielleicht zu schnell nach Ausreden suchst, die dann vielleicht gar nicht das Kernproblem
Nein,
treffen.
Nein, absolut. Also das denke ich auch. Und das ist, glaube ich, wirklich eine Schwierigkeit, die sie beim BVB derzeit haben, dass du es, wenn es angebracht ist, auch so ein bisschen bei der notwendigen Kritik in der Wortwahl an Klarheit vermissen lässt. Du dann immer wieder etwas ins Feld führst, was tatsächlich bei Spielern möglicherweise auch als Alibi aufgefasst werden könnte. Also ich bin nicht mit allem einverstanden, beispielsweise was Didi Hamann sagt. Also Didi Hamann fand ich, er hat sich ja jetzt auch wieder sehr ausgiebig über den BVB ausgelassen und hat die Spieler sehr hart kritisiert, hat auch Nuri Sahin sehr hart kritisiert. Er hat vor einigen Wochen, ich weiß das deshalb noch gut, weil ich da mit ihm gemeinsam in der Sky90-Sendung war, vor einigen Wochen dann gesagt, dass er so ein Gefühl hätte, Nuri Sahin hätte die Mannschaft im Prinzip schon verloren. Er wird schon nicht mehr durchdringen. Ja, Moment. Da frage ich mich, ich habe ihn ja auch gefragt, wie kommst du denn dazu? Und er sagte, ja, es sei so ein Gefühl. Das ist gefährlich. Es ist gefährlich, wenn dieses Gerücht entsteht, dass es so ist. Und daraus ergibt sich dann natürlich auch einiges in Bezug auf die Heftigkeit der Kritik, die er jetzt beispielsweise, finde ich, nach dem Mainz-Spiel geäußert hatte. Also nochmal zur Erinnerung, wenn ich sage, die Mannschaft werde vom Trainer schon gar nicht mehr erreicht und möglicherweise...
Ja, das ist schon übel.
Ja, genau. Möglicherweise will die Mannschaft den Trainer schon loswerden. Und die gleiche Mannschaft schlägt dann RB Leipzig mit 2-1, erkämpft sich ein 1-0 über Graz, keine Frage. Nicht der stärkste europäische Gegner, allerdings in einer personell sehr schwierigen Situation. Ja gut, dann warte ich natürlich darauf, dass es dann endlich mal wieder eine Niederlage gibt, um dann entsprechend mich in meiner Argumentation gestützt zu fühlen. Also das Problem ist, die Kritik, die dann teilweise kommt, die wird sehr, sehr stark personalisiert. Dann wird der Trainer in Frage gestellt, halte ich für viel, viel zu früh, da jetzt eine Grundsatzfrage in Bezug auf den Trainer, auf Nuri Sahin zu stellen. Aber, und da gebe ich dir, Hermann, völlig recht, Nuri Sahin sollte schon aufpassen, dass er seinen Spielern vielleicht unbedachterweise, indem er sie häufig dann auch in Schutz nehmend öffentlich Alibis verschafft. Also die Gefahr sehe ich auch. Aber das ist nicht so leicht, weil du natürlich als Trainer natürlich auch dich als Teil dieser Gruppe fühlst, gerade als junger Trainer. Du leidest natürlich auch mit, du kriegst natürlich auch mit, wie platt die waren nach dem Leipzig-Spiel. Ich denke hier an Maxi Bayer gegen Ende, also der völlig durch war. Dann kam nochmal dieses Gradspiel so, und dann kam diese Mainz-Nummer. Und man hätte sich vielleicht aus Sicht von Nuri Sahin trotzdem verkneifen sollen, nochmal so stark auf diese Belastung abzuheben.
Ja. Ja, genau, das denke ich mir halt. Also klar zählst du deine oder willst du deine Spieler nicht öffentlich anzählen, das ist ja auch vollkommen berechtigt, weil am Ende nützt dir das ja nichts. Ne? Dann ist der Spieler noch eingeschnappt und dann wird es für dich noch gefährlicher. Also da ist es schon besser, das alles intern aufzuarbeiten und da den Finger in die Wunde zu legen. Ich bezweifle aber manchmal, dass das wirklich so richtig knallhart analysiert wird, weil man sich eben, du hast es angesprochen, schon, glaube ich, mal ganz gerne ein Alibi verschafft. Und ich glaube, Olli, das ist jetzt auch nur wieder mein Gefühl, was gefährlich sein könnte. Ich glaube, dass das auch intern aufgesprochen wird. Also ich glaube, jetzt nach dem Mainz-Spiel haben immer noch alle über diese rote Karte gesprochen und über die Belastung und. Ja. Und ich finde, das ist schon auch ein Stück weit gefährlich. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, der BVB, hätten sie jetzt gewonnen in Mainz, was ja vor dem Spiel alles andere als undenkbar gewesen wäre, dann würden sie jetzt auf Tabellenplatz 3 stehen. Mhm. Also in den Top 3 wäre man, dann würde die Situation tabellarisch komplett anders aussehen. Nur eigentlich wäre das eigentlich ein Stück weit schon auch gefährlich gewesen, meiner Meinung nach, weil man dann eigentlich gesagt hätte, naja, klar läuft noch nicht alles runter, wir stehen ja gut da und eigentlich muss man gar nicht sich so großartig hinterfragen und ich finde schon durch diese ja, Leistungen und wie man auch die eigene Leistung bewertet, muss man sich da Gedanken machen und vielleicht ist das ja auch, ja, auch wenn es aus schwarz-gelber Fansicht ist, vielleicht etwas schwerfällt zu glauben, gar nicht so schlecht gewesen, dass du dieses Spiel jetzt nicht gewonnen hast, sondern jetzt stehst du auf Platz 7, hast aus 10 Spielen 16 Punkte geholt, hast eine miserable Auswärtsbilanz, 6 Pleiten in Folge, hast einen Punkt in Bremen geholt.
Ja.
Und jetzt musst du in der Länderspielpause mal wirklich auf Ursachenforschung gehen und sagen, woran hängt das, wo wurden Fehler gemacht, arbeitest das auf und blickst dann, und das ist ja auch wahnsinnig wichtig, dann wieder positiv in die Zukunft und das vielleicht jetzt auch nochmal gesagt. Also klar, habe ich jetzt auch viel kritisiert und so, es könnte aber auch immer noch deutlich schlechter alles sein. Nee, also wenn man jetzt sich beispielsweise da einmal diese Hinrunde mit Jürgen Klopp anguckt, also das geht schon auch mal noch viel, viel schlechter. Trotzdem ist das ja nicht der Anspruch von Borussia.
Wollte ich gerade sagen.
Deshalb legen wir ja auch den Finger so ein Stück weit in die Wunde.
Ja, müssen wir ja auch. Ich meine, wir müssen tatsächlich mal sagen, allein wenn man sich jetzt mal die aktuelle Tabelle anschaut, da muss man einfach sagen, okay, die Bayern 10 Punkte weg vom BVB, das ist echt eine Hausnummer. Du hast logischerweise, wenn du jetzt nur die Punkte siehst, viele Mannschaften noch in Reichweite. Also klar, Leipzig sind's 5, aber du hast in Reichweite Eintracht Frankfurt, du hast Bayer Leverkusen in Reichweite,
ja,
Freiburg,
Schneckenarbeit,
ist eine sehr, sehr starke Saison spielt, aber du bist ja auch nur noch ein Zähler beispielsweise vor Werder Bremen und du hast ja, man muss sich tatsächlich nicht unbedingt, da hat Sebastian Kehl, der auch gesagt hat, mal Bayern München sei nicht sein Thema, als er da in Mainz drauf angesprochen worden ist, tut er gut daran, das jetzt so zu sagen, denke ich mal.
Vor der Saison klang das aber noch ein bisschen
anders, oder? Ja, das ist schon richtig, nur aktuell sollte man sich, wenn du solche Probleme hast, tatsächlich nicht damit beschäftigen, aber es gibt etwas und dazu muss man den BVB jetzt gar nicht in Relation mit anderen Mannschaften sehen, sondern muss dir einfach mal angucken, die Bilanz, die sie eingefahren haben. Du hast 5 Siege, ein Unentschieden, 4 Niederlagen, du hast 18-18 Tore, das heißt, du hast eine Bilanz, die, immer man hast einen Sieg mehr, als du Spiele verloren hast, aber du hast im Prinzip eine ausgeglichene Bilanz. Das ist eine Bilanz einer Mittelfeldmannschaft, einer tabellarischen Mittelfeldmannschaft. Und das ist halt deutlich, deutlich zu wenig. Und das aufzuholen, das zu ändern, das wird die große Aufgabe sein für den nächsten Block von englischen Wochen, dann bis zu Weihnachten hin.
Ja, und das ist, glaube ich, vielleicht auch mal ganz gut, dass einige Spieler so ein bisschen Tapetenwechsel jetzt bekommen. Und das ist ja durchaus auch erfreulich, ne? Deutsche Fußballnationalmannschaft, die reist jetzt dann ab Montag nach Frankfurt. Und nicht nur Pascal Groß und Nico Schlotterbeck sind dabei, sondern auch Felix Metscher. Sein Potenzial hat er ja wir haben es besprochen, in den letzten zwei, drei Spielen ja durchaus aufblitzen lassen, auch wenn es am Wochenende gegen Mainz nicht so war. Und Jule Brandt, für mich mit der überraschendste eigentlich, der da nominiert wurde, aber zeigt auch so ein Stück weit, ja, wenn man Leistungen bringt, wenn man Engagement bringt, wenn man sich reinhängt, dann ist die Tür nicht zu, auch wenn er natürlich von ein paar Ausfällen im DFB-Team schon ein Stück weit profitiert, aber ja, das ist ja auch eigentlich ganz positives Feedback und könnte ja den Spielern auch dann mal wieder ein bisschen, Selbstbewusstsein und Schwung auch ein bisschen geben, vielleicht wenn sie auch mal aus Dortmund rauskommen, das kann ja auch mal helfen. Übrigens, Julian Brandt, ich habe es davor schon gesagt, mit dem haben wir nach dem Spiel gesprochen. Und ich würde jetzt zum Ende der Folge, Olli, auch ganz gerne einen Ton vorspielen. Mhm. Und da richtet Julian Brandt so ein bisschen den Blick nach vorne. Und ich finde, da trifft das mal wieder auf den Punkt. Hier ist er.
Wir haben jetzt zwei Heimspiele plus das Spiel in Zagreb. Das Ziel ist ganz klar, du musst die Spiele gewinnen, um einfach dran zu bleiben. Und ich habe jetzt tatsächlich gar nicht im Kopf, wer das nächste Auswärtsspiel ist, aber es muss nach wie vor das Ziel sein, irgendwann diesen scheiß Bann hier zu brechen, weil ich keinen Bock mehr habe, aus irgendwelchen Städten immer nach Hause zu fahren mit irgendeiner Niederlage im Gepäck. Das geht mir auf den Sack.
Ich zitiere Julian Brandt nur, das geht mir auf den Sack. Olli, ich glaube, damit spricht er jedem BVB-Fan aus der Seele, ne?
Ja, nicht nur den BVB-Fans, auch den Kritikern, auch uns irgendwo. Ne? Also das ist ja keine Frage, das ist eine sehr, sehr frustrierende Situation, weil du halt, nehmen wir nochmal das Leipzig-Spiel, weil du halt siehst, was möglich sein könnte, wenn der BVB tatsächlich bis ans Limit geht. Das ist in der derzeitig angespannten personellen Situation nicht ganz so einfach, überhaupt keine Frage. Aber du siehst, dass es trotz allem ja funktionieren kann. Und wenn du dann das Gefühl hast, es gibt dann wieder so Spiele, wo, nehmen wir mal die zweite Halbzeit in Mainz, da hast du natürlich die Nackenschläge, über die wir jetzt wirklich ausgiebig auch gesprochen haben, schon gekriegt. Da aber gab es trotzdem dann so ein paar Sequenzen in diesem Spiel, wo du sagst, Leute, da ist nicht nur, was ich Ihnen zugute halten würde, irgendwie sozusagen der Tank leer, also physisch gesehen, sondern da fehlt dann auch die Überzeugung. Und daran müssen die Jungs wirklich arbeiten. Also das müssen sie in den Griff kriegen. Sie sind ja diesmal, das fand ich ganz interessant, als sie in die Kurve gingen, anschließend nach dem Spiel, habe ich auch gedacht, oh, gibt es jetzt halt wieder mal eine Standpauke von den mitgereisten Fans, speziell von den Ultras, sondern im Gegenteil, also da gab es dann auch gewisses Verständnis für die Situation, in der die Spieler sich halt befinden, also die Fans haben halt auch mitbekommen, dass die sich in den letzten Spielen ziemlich strecken mussten und daher sicherlich auch an ihre Grenzen gegangen sind. Also das sollte dann ja vielleicht auch ein bisschen Mut machen und es sollte ja auch ein bisschen Hoffnung machen, dass man, obwohl das sehr, sehr desillusionierend gewesen ist, der Ende dieses Blocks der englischen Wochen dann wieder. Ja. Wie gesagt, das ist ja das Fatale daran, was ich eingangs gesagt habe, dass du jetzt trotz allem wieder mit, so einem etwas bluesigen Gefühl in diese Länderspielpause gehst, aber dass du trotzdem weißt, dass es halt nicht so ist, dass man nicht mehr an diese Mannschaft glaubt. Mhm. Also die Mannschaft hat es bewiesen, dass sie sich da rausziehen kann, wenn sie sich alle zusammenreißen, dass sie dann auch beispielsweise eine Spitzenmannschaft in der Bundesliga schlagen müssen, aber sie müssen sich dann halt auch beweisen, dass sie in Mainz, auch in der zweiten Halbzeit, auch wenn es extrem weh tut, wenn es wirklich ans Eingemachte geht, dass sie dann trotzdem, ich sag mal, in jeder Situation des Spiels sowas wie Haltung zu bewahren haben, weil nur das kann der Schlüssel sein, um tatsächlich zukünftig dann vielleicht solche schwierigen Situationen, vielleicht erleben wir das ja auch nochmal in dieser Saison, dass du nochmal so viele Ausfälle hast und die Personaldecke wird ja auch sicherlich dünn bleiben, dass du dich tatsächlich richtig nur da herausarbeiten kannst, wenn du wirklich in jeder Situation Haltung bewahrst. Und ja, da hat es bei allem Verständnis für das, was die Jungs in den letzten Wochen geleistet haben, was ihnen da auch abverlangt worden ist physisch, da hat es dann doch so leichte Wackler in der zweiten Hälfte gegeben. Ne?
Absolut. Glaube und Zusammenhalt, die sind auf jeden Fall da, die beiden Punkte. Das sind ja auch nicht die allerschlechtesten Voraussetzungen, um gut und erfolgreich zusammenzuarbeiten. Trotzdem, Punkte allein dafür wird es auch in Zukunft nicht geben, Olli. Das ist auch klar. Deshalb muss ich in der Länderspielpause, wir nennen es jetzt einfach mal so, auf jeden Fall etwas ändern. Man muss sich hinterfragen und dann, ja, hofft auch jeder Fan und Julian Brandt hat es ganz treffend gesagt, dann will man einfach mal den Bock umstoßen und dann muss man einfach mal Leistung bringen und ja, so ein kleiner Tapetenwechsel schadet bestimmt nicht.
Das stimmt.
Ne? Für euch kurz zur Info, nächste Woche pausieren wir eine Woche, außer gewöhnliche Dinge, dann werfen wir das Mikrofon natürlich an, aber ich glaube, in dieser Länderspielpause wird vermutlich in Dortmund nicht allzu viel passieren und ich bin eben mit der Nationalmannschaft unterwegs, erst in Freiburg, dann in Budapest, deshalb haben wir uns dazu entschlossen, nächste Woche vermutlich aller Voraussicht nach zu pausieren, das nur als Info für euch und dann sehen wir uns und hören uns vor allem vor dem Champions-League-Spiel. Endlich wieder Champions-League in Zagreb. Sehr, sehr spannend. Ja. Und dann am Wochenende warten dann auch schon die Bayern. Und ja, ich sag's dir ganz ehrlich, Olli, gut, dass das Spiel gegen die Bayern nicht schon nächste Woche ist, sondern da jetzt noch knapp zwei, drei Wochen Zeit sind, um sich da ein bisschen zu resetten und alle Kräfte zu bündeln. Und dann kann man aus schwarz-gelber Sicht nur hoffen, dass es nach der Pause besser wird.
Und wie lange wirst du, jetzt komme ich überhaupt erst drauf, am Montag, also morgen, wie gesagt, wir zeichnen ja am Sonntag auf, ist ja dieser 11.11., ne?
Ja.
Der hat ja im Karneval eine gewisse Bedeutung. Mhm. Manni, wie lange brauchst du, um dich zu erholen, zu resetten, um dann die Reise zur Nationalmannschaft nach Freiburg antreten zu
können? Also ich sage mal so, bis zum Bayern-Spiel sollte ich dann auch wieder fit sein.
Ja.
Im besten Fall aber dann tatsächlich schon am Mittwoch.
Er fährt doch gar nicht zur Nationalmannschaft wahrscheinlich.
Ja. Ne? Den Dienstag, ja genau, den Dienstag würde ich mir tatsächlich nochmal gönnen, um auch diesen Tapetenwechsel mal zu verarbeiten. Und dann geht es am Mittwoch aber direkt weiter. Und da freue ich mich auch schon drauf. Aber die Themen gehen auch oder würden hier auch in Dortmund nicht ausgehen. Deshalb ist ja auch ganz gut, dass insgesamt vier Dortmunder mit dabei sind
bei der
Nationalmannschaft. Und das ist dann auch immer schön, die auch so in einem anderen Setting mal zu sehen und zu erleben. Oder nicht selten sind sie da so ein Stück weit auch befreiter und losgelöster, weil es einfach nicht so dieser Trott ist, in dem man vielleicht aktuell so ein bisschen kommen könnte.
So sieht's aus. In diesem Sinne, euch, sofern ihr BVB-Fan seid, ich gehe mal davon aus, die allermeisten, die uns hören, sind es, euch also trotz Mainz eine schöne Woche. Schöne Länderspielpause.
Ja.
Wer Karneval feiern will, ich weiß, Borussia Dortmund, Westfalen, es ist nicht gerade eine Karnevalshochburg, aber BVB-Fans sind ja überall. Also von mir aus könnt ihr gerne Karneval feiern.
Danke, Olli.
Ist in Ordnung. Ich bin eher so ein bisschen so ein Karnevalsmuffel, aber gut, okay.
Ja.
Muss es auch geben, ne?
Auf jeden Fall. Ja, bei mir ist es natürlich das Problem, in Anführungszeichen, dass ich jetzt hier in Köln wohne, viele Kölner Freunde auch habe.
Das ist ein Problem,
Da komme ich nicht raus. Also selbst wenn ich könnte, da komme ich jetzt nicht mehr raus.
Ja, so lege ich mir das auch immer zurecht, wenn ich denn mal einen trinken gehe. Ne? Ich hatte ja keine andere Wahl. In diesem Sinne, macht es gut, also. Leute. Schöne Woche nochmal. Bis dann. Ciao.